Meine Fragestellung ist also, inwieweit hatte sich die Wirtschafts- und Sozialpolitik in den 80er Jahren westlichen Herausforderungen zu stellen? Und da ist natürlich einleitend zunächst festzuhalten, dass auch in den 80er Jahren galt noch und vielleicht sogar noch viel mehr als in den Jahrzehnten zuvor, dass die Bundesrepublik für die DDR als Referenzgesellschaft galt, sowohl für die SED-Spitze als auch für die Bevölkerung, die also sozusagen die Leistungen und die wirtschaftlichen Ergebnisse sozusagen an denen der Bundesrepublik maß. Ich möchte in meinem Vortrag im Grunde genommen, also es ist ja jetzt ein sehr weites Feld, ich kann da sozusagen nicht alles abbilden, auf zwei nicht scharf zu trennende Felder eingehen. Zum ersten auf die Frage der technologischen Herausforderung beziehungsweise der Herausforderung in Bezug auf die wirtschaftliche Leistung, auf das Wachstum, die Effizienz und zum Zweiten auf die Frage des Konsumniveaus und der sozialen Absicherung. Zunächst ist auf die Ausgangslage in den 80er Jahren einzugehen. Die 80er Jahre haben für die DDR begonnen mit der Bewältigung einer wirtschaftlichen Hypothek, der Hypothek der 70er Jahre, die dadurch verursacht wurde, dass Erich Honecker nach seinem Machtantritt 1971 einen gravierenden wirtschaftspolitischen Schwenk vorgenommen hatte, indem er sozusagen eine erweiterte Konsum- und Sozialpolitik einführte, die erst im Grunde genommen nachträglich durch die Wirtschaftspolitik oder die Wirtschaftsergebnisse sozusagen finanziert werden sollten. Das führte zu einer dramatischen Westverschuldung im Laufe der 70er Jahre, was von den Wirtschaftsexperten im Grunde genommen von Anfang an vorausgesagt worden war, aber von der politischen Führung ignoriert wurde. Begünstigt wurde diese Westverschuldung in den 70er Jahren durch die Entspannungspolitik und das niedrige Zinsniveau auf den westlichen Märkten infolge der Weltwirtschaftskrise 73-74. Das änderte sich dann allerdings Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Zum einen stiegen die Zinsen ganz erheblich wieder an, damit natürlich die Kreditlasten durch die angehäufte Verschuldung. Und zum Zweiten veränderte sich die weltpolitische Lage insgesamt. Und dadurch, dass dann Polen und insbesondere Rumänien auch in eine Zahlungsfähigkeit und eine Zahlungskrise gerieten, wurde dann von den westlichen Ländern de facto ein Kreditboykott sozusagen gegen alle Ostblockländer verhängt und das führte auch die DDR in eine Verschuldungskrise Anfang der 80er Jahre. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Und aus dieser Verschuldungskrise, und da kann ich jetzt wieder anknüpfen an Ulrich Feil, der das vorhin schon erwähnte, bot nun die Bundesrepublik einen Ausweg, denn die Bundesregierung fürchtete unkalkulierbare Folgen einer politischen Krise oder einer Krise insgesamt in der DDR, sozusagen nach polnischem Muster. Außerdem wollten die Politiker der Bundesrepublik ganz offensichtlich die Bereitschaft Honeckers auch honorieren, dass er trotz sowjetischer Afghanistan-Invasion und des Nachrüstungsstreits sozusagen gegen den Willen Moskaus den Gesprächsfaden mit Bonn nicht abreißen ließ. Und das veranlasste sozusagen die Bundesregierung auf Initiative von Franz Josef Strauß, bekanntlicherweise 1983, 84, zwei ungebundene Milliardenkredite an die DDR zu geben oder um es ganz korrekt zu formulieren, die Kredite wurden von Privatbanken gegeben, aber wurden von der Bundesregierung verbürgt, waren also faktisch wie Regierungskredite. Diese beiden Kredite verschafften der DDR jetzt die Basis für die erforderlichen Umschuldungen. Und die DDR nutzte die Kredite eigentlich in dem Sinne, insofern sie vervielfachte faktisch den Effekt dieser Kredite, indem sie diese als Guthaben bei westlichen Banken anlegte und damit eine Bonität der DDR vortäuschten, was wiederum andere Kreditinstitute dann die Grundlage gab, der DDR Kredite wiederum zu geben in einem vielfachen Umfang von diesen 2 Milliarden Krediten. Also man konnte es auf diese Art und Weise sozusagen deren Wirkung vervielfachen. Aber auch der im innerdeutschen Handel gewährte Überziehungskredit, der sogenannte Zwing, und die anderen von der Bundesrepublik an die DDR jährlich geleisteten Zahlungen gaben ihr einen gewissen finanziellen Spielraum. An der Stelle sei jetzt kurz in Klammern eingefügt, da ich in der Pause gerade informiert wurde, dass in Französisch eine Diskussion gelaufen ist, die mir jetzt nicht zugänglich war, was die sogenannten Kirchengeschäfte anbelangt. Also So liefen die in aller Regel so, wenn also die offiziellen Kirchengeschäfte, dass die EKD oder wer auch immer im Westen, wenn die sozusagen die Kirchen in der DDR unterstützen wollten, wurde dieses Geld in D-Mark auf staatliche DDR-Konten eingezahlt und die DDR als Staat hat dann den Ostkirchen sozusagen Sachleistungen in DDR-Mark zur Verfügung gestellt. Insofern stand dieses Geld als Devisen wiederum dem DDR-Staat zur Verfügung, um damit sozusagen Ausnahmegeschäfte zu tätigen. Insofern kamen sie natürlich dem Staat selber auch zugute. Das betrifft jetzt aber nicht sozusagen irgendwelche Unterstützungsmaßnahmen der Grünen oder anderer oppositioneller Gruppen. Die liefen natürlich über sozusagen inoffizielle, im Sinne der DDR illegale Kanäle. Soweit also zu diesen zusätzlichen Leistungen. Allerdings wurde die SED-Spitze für diesen Kurs, sozusagen finanzielle Abhängigkeiten von der Bundesrepublik zuzulassen, im Gegenzug begrenzte Erleichterungen im innerdeutschen Reiseverkehr zuzulassen und den Dialog mit dem Westen weiter zu pflegen, aus Moskau gerügt, ohne dass man dort allerdings wirtschaftlich eine Alternative gesehen hätte. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, der vorhin auch in der Diskussion zum Referat von Ulrich Feil ein bisschen zu kurz kam, dass natürlich die wirtschaftliche Schwäche der Sowjetunion seit Anfang der 80er Jahre ein ganz wesentlicher Punkt ist, der sozusagen die Lage, die politische Lage insgesamt des Ostblocks natürlich beeinflusst. Insofern wirkten die beiden zunächst rettenden Milliardenkredite durchaus ambivalent. Einerseits stabilisierten sie die DDR noch einmal und verhinderten damit eine tiefergehende ökonomische Krise. Andererseits sah Honecker nun erst recht keinen Grund, seine Politik zu revidieren. Und insofern waren sie kurzfristig stabilisierend und mittelfristig eher destabilisierend. Aber mit den Krediten war natürlich sozusagen eine neue Herausforderung gegeben, denn die mussten ja irgendwann auch zurückgezahlt werden, so wie auch andere Kredite, die sie angehäuft worden waren. Und eine solche Westverschuldung erforderte schließlich also einen Exportüberschuss im Westen, um diese Kredite letztendlich bezahlen zu können. Und dieser Exportüberschuss war wiederum nur mit international konkurrenzfähigen Produkten zu erzielen, was natürlich bereits seit längerem ein Problem der DDR darstellte, solche Produkte überhaupt herzustellen. Damit komme ich zu meinem ersten Punkt, also der technologischen Herausforderung bzw. den wirtschaftlichen Herausforderungen. Gerade diesen Mangel an exportfähigen Produkten, nach Westen exportfähigen Produkten, muss man natürlich immer anmerken, sollte mit der Förderung zukunftsträchtiger Branchen sozusagen bezweckt oder sollte mit der Förderung zukunftsträchtiger Branchen erzielt werden. Und das wurde unter Honecker erst im letzten Drittel der 70er Jahre mit dem sogenannten Mikroelektronikprogramm wieder in Angriff genommen, nachdem Honecker Anfang der 70er Jahre verschiedene zukunftsträchtige Entwicklungen, die unter Ulbricht forciert worden waren, abgebrochen hatte. In diesem Mikroelektronikprogramm wurde ein erheblicher Teil der Investitionen konzentriert und damit konnten andere Bereiche kaum den Verschleiß ersetzen. Und trotz dieser hohen Kosten war das Programm im gewissen Sinne für die DDR eine Notwendigkeit. Zum einen wurde damit der Preis, wie gesagt, für die Fehlentscheidung Anfang der 70er Jahre bezahlt, die Entwicklungsarbeiten auf diesem Gebiet abzubrechen. Zum anderen erforderte aber ein leistungsfähiger und moderner Maschinenbau, der ja ein Hauptexportzweig der DDR war, immer dringender mikroelektronische Bauelemente. Von westlicher Seite waren diese nicht einfach zu beziehen, da es dort bekanntlicherweise die sogenannte COCOM-Liste gab, mit der der Verkauf moderner Technologien in den Ostblock verhindert werden sollte, was sozusagen ein Produkt des Kalten Krieges war. Und diese wurde, muss man anmerken, gerade ab Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre wieder strenger gehandhabt als je zuvor. Schon aus diesem Grund erschien die Alternative, diese Technik in den entwickelten westlichen Ländern zu erwerben, unrealistisch. Außerdem litt die DDR weiter unter chronischem Devisenmangel. Also ihr standen gar nicht die Devisen zur Verfügung, das einfach im Westen zu kaufen. Und deshalb konnte sie ihren Bedarf an mikroelektronischen Bauteilen nicht ohne weiteres auf dem Weltmarkt decken. Die naheliegende Kooperation mit den anderen Ostblockländern hatte sich als kompliziert und wenig ertragreich erwiesen und die Sowjetunion kooperierte auch nur in dem Maße, soweit es ihren eigenen Rüstungsanstrengungen förderlich war. Deshalb blieb der DDR im Grunde genommen gar nichts anderes übrig, als sich selbst der Produktion von mikroelektronischen Bauteilen zuzuwenden, weil man eben sonst keine Exporte in den Westen hätte mehr tätigen können. Günter Mittag, der bekanntlich verantwortlich für die Wirtschaft in der SED-Spitze, stilisierte das in der entscheidenden Beratung dann Mitte 1986 zur Frage von Sieg oder Niederlage. Man hat in diesem Fall, dann, darauf will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen, natürlich auch illegale Mittel benutzt über den sogenannten Bereich der kommerziellen Koordinierung beziehungsweise über den Sektor Wissenschaft und Technik der Hauptverwaltung Aufklärung des Ministeriums für Staatssicherheit, die im Grunde genommen Industriespionage betrieben und sozusagen auf illegalen Wegen versuchten, entsprechende Bauteile zu erwerben. Und auch wenn diese zuständige MFS-Abteilung immer wieder vorrechnete, welchen Aufwand sie der Volkswirtschaft mit der illegalen Beschaffung westlicher Technologie sparte, blieb natürlich die Frage, inwieweit diese Technik unter den Voraussetzungen der DDR überhaupt effizient genutzt werden konnte. Insofern war der Nutzen der Industriespionage letztlich auch begrenzt und man musste schon wegen der enormen Kosten, die der Bevölkerung natürlich nicht verborgen blieben, das Mikroelektronikprogramm immer wieder propagandistisch zu einem Musterbeispiel für eine vorausschauende Wirtschafts- und Strukturpolitik stilisieren. Allerdings war absehbar, dass unter den DDR-Bedingungen der Aufwand in einem kolossalen Missverhältnis zum Nutzen stehen würde. So betrugen die Kosten für die Produktion eines 256 Kilobyte Speicherschaltkreises in der DDR 534 Mark und auf dem Weltmarkt war das gleiche Bauelement für 4 bis 5 Valutamark zu haben. Das heißt, es musste jeder Schaltkreis mit etwa 517 Mark aus dem Staatshaushalt gestützt werden. Zugleich hinkte man dem internationalen Entwicklungsstand etwa 8 Jahre hinterher und erreichte man gerade 10% der Stückzahlen westlicher Hersteller. Also an ökonomischen Kriterien war diese Kraftanstrengung nicht zu messen. Dennoch feierte man immer wieder wissenschaftlich-technische Leistungen, ohne dass diese bereits produktionswirksam werden konnten und die zur Finanzierung der importierten Fertigungsanlagen aufgenommenen Kredite waren so natürlich nicht zurückzuzahlen und mussten die Zahlungsbilanz der DDR noch zusätzlich belasten. Diese starke Konzentration auf die Mikroelektronik, gerade in den 80er Jahren, spiegelte sich auch in der Industriestruktur wider. Dem einzigen Industriebereich, die Mikroelektronik oder Elektronik insgesamt, war dann demzufolge auch der einzige Industriebereich, der in den 80er Jahren seinen Anteil an der Nettoproduktion an der Industrie insgesamt erhöhen konnte. Die anderen Industriebereiche blieben eher zurück und dadurch verstärkten sich die Diskrepanzen zwischen den verschiedenen Bereichen innerhalb der Industrie, was natürlich die Effizienz insgesamt negativ beeinflusste. In der SED-Wirtschaftspolitik verengten sich die Handlungspfade wegen dieser Strukturpolitik auf der einen Seite, aber auch wegen der beibehaltenen inflexiblen Systemstruktur, sozusagen der Planwirtschaft insgesamt und früherer Entscheidungen andererseits immer mehr. Zudem beschränkte der Anspruch, Vollbeschäftigung gewährleisten zu können, die Möglichkeiten für einen ökonomisch induzierten Strukturwandel. Also aus diesem Anspruch, dass man immer wieder die Vollbeschäftigung sichern wollte die Politikergeneration, die in der DDR bis zum Schluss sozusagen das Sagen hatte und die ja faktisch durch die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre geprägt worden war, bis zum Zusammenbruch der DDR nicht rütteln. Das hatte die Konsequenz, dass bei den Beschäftigten dieser Vollbeschäftigungsanspruch zu sinkender Mobilitätsbereitschaft führte, da sie diesen Anspruch im Laufe der Zeit immer mehr auf ihren konkreten Arbeitsplatz sozusagen bezogen. Und da niemandem etwas weggenommen werden durfte, konnte man in der Strukturpolitik tendenziell sozusagen lediglich die Zuwächse neu verteilen. Insofern war auch schon aus diesen Momenten heraus, man könnte noch eine Reihe weiterer Momente anführen, sozusagen die Produktivität in den 80er Jahren oder der Zuwachs der Produktivität, muss man immer korrekterweise sagen, ging in den 80er Jahren zurück. Und damit war natürlich dem in der Bundesrepublik in den 80er Jahren wieder zunehmenden Wachstumsraten nicht Paroli zu bieten. Und damit komme ich zur Konsum- und Sozialpolitik. Hier muss man natürlich immer in Rechnung stellen, dass gerade in den 80er Jahren, ich komme darauf auch nochmal zurück, die Zahl der Besuchsreisen in den Westen immer mehr zugenommen haben, auch für Bürger unterhalb des Rentenalters. Und das natürlich sozusagen die Vergleichsmöglichkeiten mit dem Westen immer mehr verstärkt, auch für die Lernbürger. Seit Anfang der 80er Jahre waren dem Wachstum des Konsumangebotes zwei Grenzen gesetzt. Zum einen hatten die Bemühungen, die Außenverschuldung zu senken, zur Folge, dass die Importe an Konsumgütern begrenzt werden mussten. Und zum anderen wirkte sich die Investitionspolitik zunehmend negativ auf die Konsumgüterindustrie aus. Daher entsprach das zur Verfügung stehende Warenangebot strukturell immer weniger der Nachfrage und die Nettogeldeinnahmen der Bevölkerung stiegen in den 80er Jahren deutlich schneller als der Einzelhandelsumsatz. Also die Bevölkerung hatte immer mehr Geld sozusagen zur Verfügung und das Angebot im Einzelhandel demgegenüber stieg nicht so schnell. Folglich nahm der Kaufkraftüberhang weiter zu und erreichte im Jahr 1988 dann etwa 8% des realisierten privaten Verbrauchs desselben Jahres. Und hierin widerspiegelte sich, wie sehr sich das Waren- und Leistungsangebot für die Bevölkerung im Laufe der 80er Jahre verschlechtert hatte. Man kann das auch noch an der zunehmenden Sparquote zeigen, dass also sozusagen die Bevölkerung immer mehr sparen musste. Man spricht da zum Teil auch vom Zwangssparen sozusagen. Daran lässt sich das auch demonstrieren. Diesen Kaufkraftüberhang, muss man nun wiederum allerdings sagen, der war sehr ungleichmäßig verteilt. Das war nicht so, dass die gesamte Bevölkerung davon betroffen war. Nicht alle Gruppen haben das sozusagen im gleichen Maße gespürt. Vor allem jene 30% der Bevölkerung, die auf die subventionierten Erzeugnisse, Mieten und Leistungen tatsächlich angewiesen waren, merkten natürlich kaum etwas von dem Kaufkraftüberhang. Ganz anders war die Lage bei den etwa 15-20%, die sich praktisch alles bis zur Zweit- und Drittausstattung auch bei teureren Konsumgütern leisten konnten. Statt von einem Kaufkraftüberhang waren beispielsweise nicht wenige Rentner von Armut betroffen, da sie bei den sozialpolitischen Leistungen unterproportional berücksichtigt wurden. Und gerade auch das war sozusagen eine sehr starke Diskrepanz zur Entwicklung in der Bundesrepublik, wo die Rentner deutlich besser gestellt waren. Und was gerade da die Rentner ja nun in den Westen reisen konnte, bei diesen natürlich auch für erheblichen Unmut gesorgt hat. Aber vor einer Änderung dieser Politik, indem man anstelle der Subventionen beispielsweise höhere Renten gezahlt hätte oder die Fürsorgesätze oder das Kindergeld erhöht hätte, schreckte die SED-Spitze sozusagen immer wieder zurück, weil sie wohl die mit der Aufgabe des Grundsatzes der stabilen Preise verbundene Unruhe fürchtete. Also gerade vor dem Hintergrund der polnischen Entwicklung, wo ja sozusagen die soziale Unruhe sich immer wieder an Preiserhöhungen vor allen Dingen entzündet hatte, schreckte man davor zurück, jetzt sozusagen den immer wieder postulierten Grundsatz, dass die Preise zumindest für Grundnahrungsmittel, die Mieten und so weiter stabil bleiben würden, aufzugeben. Das Festhalten an diesen stabilen Preisen für den Grundbedarf und die Mieten erforderte aber wegen der steigenden Kosten eine weitere Zunahme der aus dem Staatshaushalt finanzierten Subventionen. Damit wuchs der Anteil an den Staatshaushaltsausgaben oder der Anteil der Subventionen an den Staatshaushaltsausgaben im Laufe der 80er Jahre von knapp 14 bis auf nochmal 21%. Also ein Fünftel des Staatshaushalts wurde sozusagen für Subventionen für den Grundbedarf eingesetzt. Und wenn man also diese Subventionen jetzt nochmal umrechnet auf den Verbrauch der Bevölkerung, also was die Bevölkerung ausgegeben hat, tatsächlich für den privaten Konsum, dann betrug der subventionierte Anteil ohne Mieten Ende der 80er Jahre etwa 26%. Und wenn man die indirekt, also die Mietsubventionen, die hatten einen etwas anderen Mechanismus, das können wir uns jetzt schenken, aber wenn man die noch mit einbezieht, dann kommt man auf eine Quote von vermutlich einem Drittel des Verbrauches, der sozusagen gestützt wurde. Und zudem kam dann noch, dass wie schon in den 70er Jahren, die unentgeltlichen oder auch hochsubventionierten Leistungen der sogenannten zweiten Lohntüte, also alles, was im Gesundheitswesen, Bildungswesen, Kultur und so weiter staatlich billig gehalten wurde, schneller wuchsen als die Arbeitseinkommen. Das heißt, infolge des stärkeren Zuwachses der sogenannten zweiten Lohntüte stammte von den gesamten Bruttogeldeinnahmen der Bevölkerung immer weniger aus der Berufstätigkeit. In der späten Ulbricht-Ära waren das noch 80% gewesen, was aus Berufstätigkeit kam. Ab den 70er Jahren sank dieser Anteil schlagartig auf etwa 75% und weniger. Spiegelbildlich erhöhte sich der Einnahmeanteil aus sogenannten gesellschaftlichen Mitteln, der sozusagen nur noch sehr lose mit Arbeitsleistungen verknüpft war, von etwa 17% auf 21%. Aber auch die Arbeitseinkommen selbst waren in den 80er Jahren vollkommen unzureichend, nur noch an die erbrachten Leistungen geknüpft. Das hängt wiederum mit einem Grundsatzproblem einer solchen Wirtschaft zusammen, dass sozusagen die SED faktisch als eine Art Gesamtunternehmer zwar repräsentieren sollte, sozusagen den Gesamteigentümer als Arbeiter- und Bauernmacht, sozusagen, wie es ja selbst immer deklariert wurde, auf der anderen Seite aber natürlich auch den Arbeitern als ein Gesamtunternehmer gegenübertrat, indem sie von den Arbeitern immer wieder höhere Leistungen forderten. Und aus diesem Dilemma kam man natürlich bei der Systemstruktur grundsätzlich nicht heraus. Aber das bedeutete alles zusammengenommen wiederum, dass der Lebensstandard in den 80er Jahren immer weniger von der eigenen Leistung abhing. Die steigenden Ausgaben für die Konsumtion wurden als Leistungsanreiz nicht wirksam, waren vielmehr kontraproduktiv und trugen dazu bei, eher sozusagen die Bevölkerung politisch zu beruhigen. Entsprechend wurde in der Honecker-Ära immer mehr des erreichten Produktivitätszuwachses für die privaten Einkommen ausgegeben und die Diskrepanz zwischen Produktivitätswachstum und Einkommenszuwachs wurde immer größer. Gestiegene Einnahmen der Bevölkerung riefen selbstverständlich auch steigende Konsumbedürfnisse hervor. Noch dazu, wenn man sozusagen immer stärker auch wahrnehmen konnte, wie sich sozusagen der Lebensstandard im Westen entwickelt hatte. Diese Konsumbedürfnisse waren aber, wie gesagt, in den 80er Jahren immer weniger zu befriedigen. Zwar wurde der Bedarf an Grundnahrungsmitteln noch im Prinzip gedeckt, gleichwohl mussten Versorgungsschwierigkeiten bei Fleisch, die zum Beispiel darauf zurückzuführen waren, dass Fleisch in den 80er Jahren im erhöhten Maße nach Westdeutschland exportiert wurde, um sozusagen akute Devisenlücken zu stopfen. Und später auch bei Milch und Butter führten natürlich zu beträchtlichem Unmut in der Bevölkerung. Der Stabilität des Systems war dies zweifelsohne nicht dienlich, zumal das Angebot für den Grundbedarf auch im Laufe der 80er Jahre immer dünner wurde. Obst und Gemüse, insbesondere Südfrüchte, wurden schon länger nicht im ausreichenden Umfang bereitgestellt. Zugleich begünstigten die hochsubventionierten Preise für Waren des Grundbedarfes einen von Ernährungswissenschaftlern inzwischen als gesundheitsschädlich eingestuften hohen Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch, Fetten und Zucker und führte zudem dazu, dass wie Brot auch andere Lebensmittel letztendlich vergeudet wurden. Die Subventionen zogen einen wachsenden Energieverbrauch nach sich und das hatte schließlich auch ruinöse Folgen für die Umwelt. Auf der anderen Seite gingen die Subventionen für den Grundbedarf mit hohen produktbezogenen Abgaben für höherwertige Lebensmittel und technische Konsumgüter einher und diese wurden erheblich verteuert. Der Preisauftrieb verstärkte sich dann noch durch die Möglichkeit für die Produzenten in diesem Bereich zumindest, die Preise für ihre Erzeugnisse selbst bei geringfügigen Verbesserungen des Gebrauchswertes erhöhen zu können. Daher beruhte der Zuwachs des Einzelhandelsumsatzes zunehmend auf Preissteigerungen und der Mengenumsatz erhöhte sich nur leicht. Die Inflationsrate nahm also im Laufe der 80er Jahre auch zu. Da sind wir allerdings auf sehr vorsichtige Schätzungen angewiesen, da die offizielle Preisstatistik diese Entwicklung überhaupt nicht abbildete, weil da mit verschiedenen Tricks eben gearbeitet wurden. Zugleich standen viele Produkte weder im nachgefragten Umfang noch in der erforderlichen Qualität und manchmal gar nicht zur Verfügung. Das war auch eine Folge ungenügender Abstimmung zwischen Produktion und Handel. Es fehlten aussagekräftige Bedarfsanalysen und lange Bestell- und Lieferfristen verhinderten letztendlich eine flexible Reaktion auf Moden. So wuchs parallel zu den Angebotslücken andererseits aber der Lagerbestand an nicht absetzbaren Konsumgütern, also gerade im Textilbereich, aber auch bei einigen technischen Konsumgütern. Während der 80er Jahre verschlechterte sich auch diese Situation. Mehr und mehr Güter wurden dann, soweit dies möglich war, im Interesse der Zahlungsfähigkeit ausgeführt, auch Textilien, ungeachtet der niedrigen Devisenerlöse, also insbesondere im Westen, gerade bei den großen Kaufhausketten und Versandhändlern, stammten viele Produkte in der Produktion eigentlich aus der DDR, also gerade so technische Konsumgüter bei Quelle und dergleichen wurden in der DDR gefertigt. Nach einem negativen Erlebnis seines Enkels schimpfte daraufhin also selbst Honecker im Politbüro, Zitat, ich bin nicht dafür, dass unsere Leute nackt laufen und dafür sozusagen exportiert wird, Zitat Ende. Zwar stieg auch in den 80er Jahren die Ausstattung der Haushalte mit technischen Konsumgütern noch an, sie blieb aber im Vergleich mit den aus dem Westfernsehen, den Intershops oder von Reisenden in die Bundesrepublik bekannten westlichen Angeboten qualitativ und quantitativ entscheidend zurück. Viele moderne Konsumgüter waren zudem also überhaupt nicht zu erhalten. Die fehlenden Waren, insbesondere höherwertige Konsumgüter, beschafften sich die DDR-Bürger dann wiederum aus der Bundesrepublik. Bis 1989 sollen diese privaten Importe einen geschätzten Umfang von 20 bis 25 Milliarden Mark bewertet zu DDR-Preisen gehabt haben. Die privat eingeführten Mengen an bestimmten Gütern wie Kakao, Bekleidung oder Schuhen lagen Ende der 70er Jahre noch etwa bei einem Drittel des Angebots dieser Waren im DDR-Einzelhandel. Am Ende der 80er Jahre übertraf die private Einfuhr wohl schon das Angebot im DDR-Handel. Damit vergrößerte sich aber wiederum der Kaufkraftüberhang und die Ansprüche an das DDR-Angebot wurden noch weiter hochgeschraubt. Da eine wachsende Zahl von Gütern nicht ausreichend verfügbar war, kauften die Konsumenten aus Frustration irgendwelche erhältlichen Waren, beziehungsweise kauften sie nicht dann, wenn sie sie benötigten, sondern wenn sie vorrätig waren. Immer öfter verließen Beschäftigte ihren Arbeitsplatz während der Arbeitszeit, um sich nach Mangelwaren anzustellen. Die unentschuldigten Fehlzeiten erreichten 1989 im Durchschnitt je Arbeiter 6 Stunden pro Woche. Die Warendefizite unterminierten die ohnehin schon schwachen Leistungsanreize und die von der SED in den 80er Jahren propagierte Losung »Ich leiste was, ich leiste mir was« musste vielen wie Hohn in den Ohren klingen. Die Versorgungssituation untergrub natürlich auch die Loyalität, die mit der geborgten Wohlstandssteigerung erkauft werden sollte. Für die SED-Spitze war die garantierte Versorgung die wichtigste Voraussetzung sozusagen, um den Status quo zu sichern. Und in der zweiten Hälfte der 80er Jahre waren es vor allem die zunehmenden Versorgungsmängel, die die Bevölkerung verärgerten und für weit verbreitete Resignation sorgte. Die wirtschaftliche Lage, meinte man meistens, würde sich ohnehin nicht mehr verbessern. Und darin bestärkt wurde sie noch durch die Eindrücke der wachsenden Zahl von Bürgern, wie gesagt, die die Möglichkeit erhielten, in die Bundesrepublik zu reisen. Mancher kam von dort auch nicht zurück und die Zahl der Ausreiseanträge stieg in den 80er Jahren stetig an. Neben dem unzureichenden Konsumangebot spielten dafür, so wie interessanterweise auch schon bereits vor 1961, also vor dem Mauerbau, eine Vielzahl von Gründen eine Rolle, wie eben die allgemein als desolat empfundene Wirtschaftslage und der vergleichsweise niedrige Lebensstandard, aber auch die zunehmende politische Verkrustung und Immobilität, die dort angeführt wurden. Blieb bis dahin die Zahl der genehmigten Übersiedlungen gering, so verlor die DDR im Durchschnitt der Jahre 1980 bis 1988 pro Jahr netto mehr als 21.000 Bürger an die Bundesrepublik. Ökonomisch besonders bedenklich war, dass davon 42% zu den besonders leistungsbereiten und gut ausgebildeten Altersgruppen zwischen 18 und 40 Jahren gehörten.
Prozent?
42. Sie gehörten zu den nachwachsenden Generationen, denen die Erfolge der ersten Jahrzehnte nach dem Krieg und die Sicherung des Grundbedarfs natürlich längst als Selbstverständlichkeit galten und die an mehr individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und Bewegungsspielräumen interessiert waren und sich an westlichen Konsumstandards orientierten. Und insofern möchte ich vielleicht noch ergänzen zu dem, was Ulrich Pfeifel in der Diskussion zur Vorgeschichte des Mauerfalls gesagt hat. Meines Erachtens ist da natürlich die Unzufriedenheit mit der sozusagen mit der wirtschaftlichen Lage und der persönlichen Lage ein ganz wichtiger Faktor, der sozusagen dazu geführt hat, dass dann ab dem Sommer 1989 in dieser Kombination von Massenausreise und Massenprotest sozusagen dazu führte, dass sich dann erst ab dem Herbst 1989 tatsächlich also zivilgesellschaftliche Elemente in breiterem Umfang tatsächlich gebildet haben. Vorher war dies doch eine eher sehr kleine Gruppe von Menschen, die sich dahingehend sozusagen engagiert hat. Diese neuerliche Flucht war allerdings nur ein Zeichen für die nachlassende Bindekraft des Systems. Wirtschaftlich zeigte sich diese auch in dem aus der Versorgungslage zunehmend resultierenden schwarzen Markt für alle Mangelwaren, der neue soziale Differenzen nach sich zog. Auch Korruption und Nepotismus spielten eine wachsende Rolle, um knappe Konsumgüter zu erreichen. Schwarzer Markt, Zwangssparen und Preissteigerungen für Güter des gehobenen Bedarfs führten schließlich dazu, dass die DDR-Währung nur noch eingeschränkt als Geld oder ihre Geldfunktion wahrnehmen konnte. Die Nebenwährung D-Mark wurde immer wichtiger. Bei Bezahlung mit D-Mark gab es weder Warenmangel noch überhöhte Preise. Die aus der Verfügbarkeit von Westgeld resultierende Zweiklassengesellschaft wurde durch den Staat mit dem von ihm eingerichteten Intershops nicht nur hingenommen, sondern sogar noch gefördert. Und der Verfall der DDR-Markt zeigte sich im seit Mitte der 70er Jahre fast ständig steigenden Schwarzmarktkurs der D-Mark. Es wurde geschätzt, über diese Schätzung kann man lange diskutieren, aber es gibt keine bessere, dass sich der Anteil der innerhalb der DDR umlaufenden D-Mark, umgerechnet zum Schwarzmarktkurs, am gesamten Geldvolumen in der DDR von mehr als 1% im Jahr 1974, also Mitte der 70er Jahre noch etwas mehr als 1%, auf über 13% im Jahre 1988 erhöhte. Und die in der DDR gehaltenen D-Mark-Barbestände insgesamt, die sozusagen vielfach ja als Wertaufbewahrungsmittel dienten, also sozusagen im Sparstrumpf unter der Matratze zum Teil lagen und daher nicht umlaufwirksam wurden, erreichten 1988 nach dieser Schätzung einen Anteil von sage und schreibe 62% am insgesamt umlaufenden Bargeld. Gleich ob man dieser Schätzung nun im Einzelnen zustimmt oder nicht, sie verdeutlicht auf jeden Fall den Verlust an Vertrauen in die DDR-Währung und sie ist auch ein Indiz dafür, dass das wirtschaftliche Verhalten der Bürger von der SED-Spitze immer weniger zu kontrollieren war, das System mithin ökonomisch, ideologisch und auch moralisch sozusagen versagt hatte. Die SED-Spitze selbst war angesichts dieser wirtschaftlichen Lage in einem Entscheidungsdilemma. Für sie traten bei dem Versuch sozusagen auf der einen Seite den technischen Fortschritt mittels des Mikroelektronikprogramms und anderer Geschichten ähnlicher Natur, dies trat in Konflikt sozusagen mit dem Ziel, die ausufernde Sozialpolitik weiter voranzutreiben. Und man hatte faktisch drei Ziele, die immer wieder alle drei miteinander im Konflikt standen. Das eine waren die Ausgaben für die Beibehaltung bzw. Erhöhung des offiziell nicht in Frage zu stellenden Lebensstandards der Bevölkerung. Das zweite waren die zunehmenden Leistungen für den Schuldendienst im Westen. Also man musste ja sozusagen die Kredite, also die Tilgungen und Zinsen zumindest bedienen. Und das dritte waren die Steigerung der Investitionen, um sozusagen ein zukünftiges Wachstum zu garantieren und damit letztendlich auch wieder den Lebensstandard zu sichern. Deshalb wurden in den 80er Jahren vor allen Dingen die für den Erhalt der Maschinen und Anlagen dienenden Mittel umgeleitet, sodass also in bestimmten Bereichen nicht mal der Verschleiß wiederum ersetzt wurde und in einigen wenigen Bereichen aber investiert wurde. Dies war faktisch angesichts der überstrapazierten Zahlungsbilanz die einzige Umverteilungsmöglichkeit, die der SED-Spitze geblieben war. Das sorgte dafür, dass die Investitionen insgesamt in den 80er Jahren schon absolut niedriger lagen als Ende der 70er Jahre. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre konnte die Investitionsquote dann zwar wieder etwas gesteigert werden, aber das änderte nichts daran, an diesem prinzipiell rückläufigen Trend der Investitionen in den 80er Jahren. Zum anderen verschuldete sich der Staat nicht nur nach außen, also im Westen, sondern auch nach innen, um dieses angeführte Dilemma zu bewältigen. Die Verschuldung des Staatshaushalts beim Kreditsystem machte 1988 mehr als die Hälfte der Staatsausgaben aus. Also mehr als die Hälfte der Staatsausgaben war eigentlich gar nicht gedeckt, sondern mehr oder weniger durch die Notenpresse finanziert. Für diese geräuschlose Finanzierung der Staatsausgaben wurden vor allem die Spargeldguthaben der Bevölkerung, also auf der einen Seite sozusagen Zwangssparen durch ein geringes Konsumangebot, was die Leute dazu trieb, also das Geld auf die Sparkassenkonten zu legen. Auf der anderen Seite wurde dieses Geld von den Sparkassenkonten sozusagen dann vom Staat wiederum herangezogen, um die Staatsausgaben zu finanzieren. Zudem mussten die staatlichen Betriebe den größten Teil der von ihnen erwirtschafteten Gewinne abführen und ebenso wie die für den Substanzerhalt vorgesehenen Mittel faktisch dort reingeben. Im Gegenzug mussten sie für ihre eigenen Investitionen beim Staat Kredite aufnehmen. Auf die Art und Weise schöpfte man also nochmal zusätzliches Geld über die Betriebe. Und soweit auch diese Geldquelle nicht mehr reichte, also die innere Verschuldung, wurde dann in dem Zieldreieck zuerst die Investitionen beschränkt, wie bereits angeführt, weil eben die beiden anderen Ziele, sprich der Konsum als auch sozusagen die Schuldentilgung oder die Bedienung des Schuldendienstes im Westen aus politischen Gründen unantastbar waren. Das führte dazu, dass mit den sich verengenden finanziellen Spielräumen, das ist ein zusätzliches Indiz dafür, wie weit die sich inzwischen verengt hatten, dass sogar der Militär- und Sicherheitsbereich mit stetig kleiner werdenden Anteilen am Gesamtbudget sich zufrieden geben musste. Dieses führte dann zu einem Teufelskreis. Um die Verschuldung im Westen zu reduzieren, musste die Konkurrenzfähigkeit der eigenen Produkte verbessert werden, wofür man moderne Technik brauchte. Die aber konnte infolge systemimmanenter Innovationsgrenzen nicht selbst entwickelt werden, weshalb man sie importieren musste und sich dafür natürlich im Grunde genommen weiter verschulden musste. Und die Strategie, kreditierte moderne Technologie einzusetzen, um die Schulden später zu reduzieren, war angesichts also der geringen inneren Leistungs- und Innovationsanreize und der veränderten außenwirtschaftlichen Bedingungen damit gescheitert. Trotzdem verpflichtete das Politbüro die Wirtschaftsbürokratie dazu, den Kurs der sogenannten Hauptaufgabe, also der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, weiterzuführen und die Verschuldung zu stoppen bzw. allmählich abzubauen. Doch diese Quadratur des Kreises konnte nicht gelingen. Der relativ und zeitweilig sogar absolute Rückgang der Investitionen in den 80er Jahren und deren gleichzeitige Konzentration auf wenige Schwerpunkte hatte zu einer Investitionslücke in allen anderen Bereichen geführt, weshalb deren Vertreter nun sozusagen einen Ausgleich forderten. Und daher waren die Pläne auch für die staatliche Plankommission immer weniger ins Gleichgewicht zu bringen. Schließlich machte dann 1988 das Politbüro interessanterweise den Konsumanspruch der Bevölkerung als Problemursache aus. Im Politbüro hieß es nun, Zitat, unsere Leute wollen die soziale Sicherheit, Geborgenheit, sichere Arbeitsplätze und Ausbildung von uns und die Kaufhäuser aus der BRD, Zitat Ende. Als sich die neue Führung dann nach der Absetzung von Honecker unter Krenz im Herbst 1989 von den Verantwortlichen, also von den Wirtschaftsverantwortlichen, mit einem Analysepapier über die wahre wirtschaftliche Lage unterrichten ließ, gingen diese davon aus, dass die Zahlungsfähigkeit der DDR nur zu sichern sei, wenn man den Konsum der Bevölkerung um 25-30% senken würde. Um das wiederum zu vermeiden, weil das war natürlich politisch überhaupt nichts zu vermitteln, noch dazu im Herbst 1989, um das zu vermeiden, schlugen die Autoren dieses Papiers vor, mit der Bundesrepublik über die erforderlichen Kredite zu verhandeln und als Gegenleistung anzubieten, dass durch diese und weitergehende Maßnahmen, Zitat, die heute existierende Form der Grenze zwischen beiden deutschen Staaten überflüssig zu machen sei, Zitat Ende. Doch mit dem Fall der Mauer am 9. November 1989 war auch diesen Überlegungen sozusagen die Geschäftsgrundlage entzogen und über Nacht war aus der bis dahin geschlossenen Volkswirtschaft eine offene Volkswirtschaft geworden und damit war natürlich auch einer möglichen Wirtschaftsreform, wie sie sozusagen im Oktober noch bedacht worden war, die Grundlage entzogen. Abschließend ist natürlich die Frage, was war nun in den 80er Jahren anders als in den früheren Jahrzehnten? Meines Erachtens stellt sich insofern ein Unterschied dar zu den früheren Jahrzehnten, als dass man zunehmend auf Entwicklungen in der Bundesrepublik, insbesondere im Konsumbereich und natürlich auch im Technologiebereich, bestenfalls nur noch reagierte, im Grunde genommen nicht mehr selber aktiv wurde. Der Westen wurde sozusagen, war zwar faktisch eine Herausforderung, aber nicht mehr im Sinne für neue Offensiven, wie eben in den 60er Jahren noch nach dem Motto überholen ohne einzuholen, sondern sozusagen faktisch eine defensive Herausforderung. Und von der DDR ging im Grunde genommen für die Bundesrepublik überhaupt keine Herausforderung mehr aus, geschweige denn, dass sie jetzt sozusagen auf bundesrepublikanische Entwicklung in diesem Zeitraum zumindest noch einen Einfluss gehabt hätte, auf diesem wirtschaftlichen und sozialen Gebiete mal wohlgemerkt. Die Entwicklungen in der Bundesrepublik bildeten sozusagen für die Wirtschafts- und Sozialpolitik der DDR im Grunde genommen die Rahmenbedingungen, ohne dass dies von der DDR selber in irgendeiner Weise beeinflusst werden konnte. Ich danke für die Aufmerksamkeit.